Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir eröffnen die Bayreuther Festspiele in dieser Sendung und schließen das Festival von Avignon. Dann fragen wir, wie es als Archäologe eigentlich ist, einen Sensationsfund zu landen. Wir fragen eine Herkunftsforscherin, wie sie gestohlene Bilder erkennt. Und wir gratulieren einem ewig jungen Rock'n'Roller zu unfassbaren 80 Jahren. Ende Juli, Zeit für die Festspiele in Bayreuth, immer noch der berühmteste Ort für die Opern von Richard Wagner, wenn auch bei weitem nicht mehr so unangefochten nach jahrelangen Machtkämpfen in der Führung und letztens auch der Feststellung, es gibt noch spontan Karten, das gab es noch nie für diese Bayreuther Festspiele. Die Festspiele sind nicht ausverkauft, jedenfalls nicht jede Inszenierung. Na, mal sehen, ob das die Stimmung trübt. Bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele, mit Parsifal übrigens, ist Natascha Pflaumbaum. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was gab der Abend eigentlich jenseits der Premiere, über die wir natürlich noch reden wollen, stimmungsmäßig her?
Stimmungsmäßig war es sehr gut, obwohl das Wetter die Stimmung zunächst getrübt hatte. Also sehr heftige Gewitter und starke Regenschauer haben dazu geführt, dass das Publikum sich draußen gar nicht zeigen konnte. Und das gehört natürlich bei der Premiere am ersten Tag dazu. Aber man hat schon gleich nach dem ersten Aufzug gemerkt, das kommentierfreudige Bayreuther Publikum war da und hatte richtig Lust, seine Meinung zu zeigen.
Wenn man so auch mal, ich sag mal, das Publikum am Rande vielleicht betrachtet, auch das gehört ja dazu, ein bisschen roter Teppich, ein bisschen Auflauf bei dieser Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Wir haben eine sehr junge Besucherin gehört, die ihre Erwartungshaltung so beschrieben hat.
Ich bin hier, weil ich die Frau Merkel sehen will und den Herr Söder und weil ich die schönen Kleider sehen will.
War denn die Ex-Kanzlerin da? War Markus Söder da? Wer war überhaupt da mit Namen?
Markus Söder war da, Frau Merkel war da, Frau von der Leyen war da, Alexander Dobrindt war da und diverse andere. Also ich saß diesmal in Reihe 29 aufgrund der AR-Brillen, die in den hinteren Reihen verteilt wurden und deswegen konnte ich direkt in die Balkone gucken. Also die Politprominenz war da. So viel konnte man dann am Ende nicht sehen, weil sich das Flanieren erübrigt hatte aufgrund des Wetters.
Ja, also AR-Brillen, Augmented Reality, damit hat ja Regisseur Jay Scheib diesen Parsifal inszeniert. Man muss aber dazu sagen, nur ein Sechstel des Publikums hatte diese Brillen auf. Sie waren mit dabei, diese Brille auch wirklich zu nutzen. Also eine Brille, die das Reale mit dem Virtuellen kombiniert und damit den Parsifal vielleicht nochmal in ein neues Licht taucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Jay Scheib hat das so beschrieben.
Interessanterweise, in jedem Moment, Sachen sind animiert oder Figuren tauchen auf oder schockenden Träume. Es eröffnet eine Riesentraumwelt. 4 Stunden AR.
Tja, was war das für eine Traumwelt?
Naja, Riesentraumwelt kann man vielleicht nicht so sagen. Einzelne Gegenstände sind dreidimensional durch den Raum geflogen und es wurde wirklich viel geflogen. Einmal so ganz viel grafisch, also richtige Schwärme von Mücken, von Fliegen, von weißen Tauben, von Schmetterlingen, von Glühwürmchen, dann wieder Rechtecke oder irgendwelche Puzzleteile, dann auch wieder Blutstropfen. Als Parsifal aufgetreten ist, der Schwan wurde mit einem Pfeil erlegt und die Pfeile sind auf uns zugeflogen. Dann sind aber auch Plastikflaschen durch den Raum geflogen, Plastiktüten, so weiße Plastiktüten, Handgranaten und Batterien. Also einzelne Gegenstände in der Ästhetik, sage ich mal, so von 1990 aus den Anfängen der Computerzeit, nicht fein ziseliert. Es gab auch Lilien, die durch die Luft geflogen sind und da waren die Blätter so ja, symbolisch angedeutet, dass man eigentlich auf Feinziselierung verzichtet hat und eigentlich nur Rauten dargestellt worden sind. Also Traumwelt vielleicht nicht ganz so, eher so plakative Symbole, Gegenstände, um den Raum zu dimensionieren.
Und diese Brille hat man die gesamten 4 Stunden über auf?
Ja, man hat die also in den 3 Aufzügen auf und in den Pausen wird sie geladen. Bei mir war es allerdings so, dass im 2. Aufzug sie versagt hat. Es gab also in der Pause dann AR-Brillenwärter, die geguckt haben, ob die Leitungen noch stimmen. Also ich habe
ein paar technische Probleme
auch nicht mitbekommen.
Genau. Nun stellt sich natürlich die Frage, wenn wir von der Inszenierung reden, müssen wir offenbar dann von 2 Inszenierungen reden, nämlich die sozusagen die Menschen gesehen haben, die eine AR-Brille aufhatten. Und die anderen, reden wir vielleicht mal von dem, was auf der Bühne tatsächlich dann auch ganz klassisch zu sehen war. Also, wir reden ja von Wagners letzter Oper, die religiöseste vielleicht. Es geht um Glauben, Mythen, es geht um unerfüllte Sexualität und es geht um das Verhältnis von Männern und Frauen. Wie genau hat Jay Scheib jetzt mal jenseits dieser AR-Technik diese Oper inszeniert?
Also er hat sich auf den Gral konzentriert und das ist ja im Original Jesu Blut, aber er hat ein anderes Framing eingezogen in die Geschichte und hat also den Gral auch als Erz dargestellt, seltene Erden, also eine begehrte Ressource. Also wenn man also diesen Gral im ersten Aufzug sieht, dessen Angesicht am Vorders, also dieser Gralshüter, der ist ja so geschwächt und dieser Gral, der reicht ihm nicht mehr, um ihn kräftig zu machen. Dann sieht man eben nicht nur diese Schale mit Blut, sondern man sieht einen Riesenkristall. Und dieser Kristall, um den geht es die ganze Zeit, weil Amfortas Leid ist also auch das Leid der Welt. Das, was wir begehren, diesen Gral, das sind diese seltenen Ressourcen, das sind die begehrten
also
Ressourcen,
der Gralskönig,
alle,
muss man vielleicht dazu sagen.
Genau, um die sich alle streiten. Und insofern wird also, wenn man das jetzt mal ganz konkretistisch ausleuchtet, Amfortas, dieser Gralsritter, der Hüter des Grals, im Prinzip sowas wie so ein CEO einer Erzmine. Man sieht es auch im dritten Aufzug dann, dass die Erlösung darin besteht, dass man ein Wasserloch findet, in dem dann wieder Erze zu schürfen sind. Also Jay Scheib versucht diese sehr, sehr mystische Rittergeschichte runterzubrechen auf so eine Aktualität, Leid der Welt, Naturkatastrophe, wir streiten um begehrte Ressourcen, es kommt zu Kriegen und wir brauchen einen Erlöser im Sinne Parsivals. Und am Ende der Geschichte wird eigentlich auch nicht nur Amfortas erlöst, sondern im Prinzip wird dieses Erz zerschlagen und es wird deutlich gemacht, wir brauchen dieses ganze Zeug nicht, wir müssen uns um andere Sachen kümmern, um die Natur, wir müssen schlau sein wie ein Fuchs. Das wird alles so durcheinander gemischt und mit AR dann quasi einem suggeriert. Man sieht aber schon tatsächlich auf der Bühne diese ganze Geschichte mit dem Gral, Schale voll Blut und seltene Erden, Erz.
Sie haben es dann gar nicht Kundry erwähnt, diese wohl wichtigste Frauenfigur in dieser Oper, gesungen
genau.
Von Elina Gardanscha. Vielleicht hören wir einfach mal rein tatsächlich ihren Gesang in dieser Premiere in Bayreuth. Man darf sie ja schon als so eine Art Dreh- und Angelpunkt für viele männliche Figuren, für die dann doch dominierenden männlichen Figuren in dieser Oper verstehen. Wie wird sie gezeigt?
Sie ist tatsächlich in der Oper und auch in der Aufführung am Ende die Heldin. Sie ist die, die den meisten Applaus einheimst. Und Kundry ist natürlich zum einen die Heilerin im ersten Aufzug für Amfortas, aber dann ist sie ja auch die Verführerin. Und man merkt richtig im zweiten Aufzug, wie zwischen Kundry und Parsival, den sie versucht zu verführen, wie da wirklich eine Chemie entsteht. Man merkt, dass Elina Garancia und Andreas Schager, dass da was entsteht, dass das nicht als eine vorgetäuschte Liebe oder eine Verführung aus bloßem Effekt inszeniert ist, sondern dass das von tiefstem Gefühl dominiert ist. Das ist wirklich bewegend. Tatsächlich ist sie am Ende diejenige, die vom Publikum gefeiert wird. Wie auch immer, Georg Zeppenfeld, einer der großen Bayreuth-Sänger, der immer viel Applaus einfährt. Aber Elina Garancia ist tatsächlich die Heldin des Abends, auch weil sie in ihrer Rolle und dieser Doppeldeutigkeit Verführerin so überzeugend und so echt gespielt hat. Und das tritt deswegen so hervor, weil durch diese AR-Geschichte und diese echt sehr plattnarrative Übersetzung, dieses Framing der Wagner-Geschichte, sie richtig viel Sinn und Gefühl und Empathie in das ganze Spiel reinbringt.
Natascha Pflaumbaum, nach der Eröffnung der Bayreuther Festspiele mit dieser Premiere des Parsifal, also mit Augmented Reality, die also offenbar aus Sicht von Natascha Pflaumbaum etwas nicht wirklich aufgegangen ist, aber mit beeindruckenden Sängerinnen und Sängern, unter anderem Elina Garanča als Kundry. Und damit also sind die Bayreuther Festspiele eröffnet. Vielen Dank für Ihre Eindrücke. Und jetzt geht es uns um ein, ja, äußerst seltenes Stück, das Archäologen mitten in Marburg gefunden haben. Eine Sonnenuhr im Taschenformat aus dem Mittelalter. Grabungsleiter ist Felix Teichner. Er hat die Uhr nicht selber gefunden, sondern sein wissenschaftlicher Nachwuchs. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was war das für ein Moment, als, ich weiß nicht, ein Studierender oder eine Studierende Ihnen diese Uhr präsentierte?
Genau, es war eine Studierende, die mit leuchtenden Augen auf mich zukam und ihr war ganz offensichtlich bewusst, dass wir da was Neues, was Unerwartetes haben. Die vielen Knochen und Scherben, daran gewöhnt sich der Archäologe normalerweise. Aber hier hatten was mit Besonderem vor uns. Es ist ein Objekt aus Knochen oder Bein, sagen wir dann auch in dem Fall. Und man sieht sehr schön die Kupferverzierung und Kupfereinlagen daran, also Scharniere und Verschlüsse, die sich so grün verfärbt haben. Das kennt man so als Grünspan. Die Studierende wusste nicht, um was es sich handelt, aber es war klar, dass es was Besonderes ist.
Offenbar ist diese Sonnenuhr in einem relativ guten Zustand gewesen. Das heißt, sie ist auch noch einsatzfähig.
Sie ist einsatzfähig und das Schöne ist, also sie hat sozusagen ihren Sinn erfüllt, denn eben dieses Zuklappen und in die Hosentasche packen, da geht es eben nicht nur darum, dass man es verkleinert, sondern dass man eben auch das Ziffernblatt, wo eben die Uhrzeit abzulesen ist, schützt durch dieses Zuklappen. So haben wir heute auch bei Computern oder Handys größeren, dass man das so zuklappen kann. Genau dieselbe Funktion muss man sich da vorstellen.
Und das war eine gängige Taschenuhr, bevor es eben mechanische Uhren gab, bevor die überhaupt erst sozusagen da massenhaft hergestellt werden konnten?
Ja, naja gut, wir sind eben an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Genau in diesem Moment, da passt dieses Fundstück wunderbar rein.
Das heißt, wir reden von welchem Jahr ungefähr?
Wir reden davon, dass wir so zwischen 1470, sagen wir mal, und 1550, so, und das ist der Zeithorizont, der uns die Stratigraphie vor Augen führt.
Stratigraphie heißt?
Das heißt die Grabungsabfolge, also die Schichtenfolge, die wir auf der Grabung freigelegt haben. Wir wissen, dass eigentlich erst ab der Mitte des 15. Jahrhunderts überhaupt die Idee und auch die Konstruktionsprinzipien von einem Wiener Astronomen niedergelegt worden sind durch ein entsprechendes Traktat, ein Schriftstück. Da wird das beschrieben und tatsächlich tauchen dann die ersten Uhren auch in verschiedenen Sammlungen auf. Wir haben von diesen frühen Taschensonnenuhren rund 30 Exemplare weltweit. Die stammen aber überwiegend aus privaten Sammlungen. Wir finden die natürlich lieber im Originalkontext. Dann wissen wir, dass es Originale sind, keine Fälschung, und wir wissen auch eben die Zeitstellung. Das hatte ich gesagt, fortgeschrittenes 15., Anfang 16. Jahrhundert.
Und wie genau funktioniert so eine Sonnenuhr eigentlich, wenn man sie auf die Hand legt? Man braucht ja tatsächlich das Sonnenlicht dafür, man braucht ja einen Schatten. Ne?
Ja, man legt sie auf die Hand oder auf den Tisch. Das ganz Wichtige ist nun, oder die Neuerung bei diesen Taschen- oder beweglichen Sonnenuhren ist eben, dass wenn Sie eine Uhr an einem, das sehen wir heute häufiger an alten Gebäuden, Sonnenuhren noch angebracht, die sind eben fix. Das heißt, man konnte die genau kalibrieren, einrichten auf den Sonnenstand, auf den Breitengrad, in dem man sich befunden hat, und die Uhr ablesen. Bei so einer beweglichen Sonnenuhr haben Sie das Problem, dass die Sonnenuhr eben erstmal genordet werden muss in der Regel. Das heißt, eigentlich ist zwingend und erforderlich die Kombination mit einem Kompass. Auch das ist wieder zeitspezifisch, dass wir in der Zeit erstliche bewegliche, auch in Privatbesitz befindliche Kompassanlagen haben. Diese Kombination, und das ist bei unserer Sonnenuhr zu vermuten, das muss der Restaurator noch rausfinden, da ist der Kompass in die Fläche der Innenseite der Sonnenuhr eingelassen gewesen. Sie richten die Sonnenuhr nach Norden aus. Beim Aufklappen der Sonnenuhr zieht sich ein Faden raus, das ist sozusagen der Schattenspender oder der Schattenwerfer. Und dann haben wir wie bei einer normalen Sonnenuhr draußen im Garten, der ein andere wird das noch kennen aus seinem Gärtchen auch, den entsprechenden Schattenwurf je nach Sonnenstand.
Wie geht's jetzt weiter mit dieser Uhr?
Wie geht es weiter? Ja, sie ist schon gar nicht mehr in meinen Händen, in meinen schmutzigen Archäologenhänden. Sie sind in Händen des nun mit Handschuhen bewährten Restaurators.
Ich habe die weißen Handschuhe noch vermisst hier in unserem Gespräch.
Ja, so ungefähr. Ich denke, ich vermute, die ruhen jetzt auf solchen weißen Handschuhen oder auf einer Oberfläche einer Restauratorenwerkstatt. Das Fundstück ist eben ganz besonders, ist ein seltenes Stück. Es ist wichtig für die Geschichte des Kugelherrenklosters, in dem wir hier mit unserer Leergrabung unterwegs sind. Das wird von dem Restaurator nun gereinigt. gereinigt, gesäubert. Vor allen Dingen diese stark korrodierten Kupfer- oder Bronze-Elemente müssen gesäubert werden und wieder gangbar gemacht werden, sodass man, ich habe eben so ein bisschen vage gesagt, der Kompass, das verstehen wir noch nicht ganz, das muss gereinigt werden erst. Ja, und dann kommt er in die Ausstellung.
In welche Ausstellung?
Das ist immer eine gute Frage. Wir haben in Hessen wie in den meisten deutschen Bundesländern das sogenannte Schatzregal. Eigentümer eines solchen Finders ist nicht die Studentin, die das gefunden hat, oder der Grundeigentümer. Das wäre in dem Fall die Universität.
Und das gehört automatisch dem Bundesland, wo es gefunden wird.
Gehört automatisch dem Bundesland. Mhm. Es gibt dann diverse. Wir haben natürlich ein entsprechendes archäologisches Landesmuseum. Andererseits sind wir gerade dabei, zusammen mit Unterstützung des Landes, das berühmte Marburger Schloss auf Vordermann und musealtauglich für das nächsten 100 Jahre zu machen. Also man kann sich da verschiedene Settings vorstellen. Das liegt aber eigentlich schon fast jenseits meines akademischen Horizontes. Unsere Ausrichtung war, den Studenten beibringen, wie man richtig gräbt, wie man Fundgegenstände richtig einordnet. Und jetzt haben wir den Glücksfall auch noch gehabt, dass wir was Tolles gefunden haben, nicht den alten abgegriffenen Scherben, der wir sonst in die Hand nehmen.
Das könnte ja wirklich ein richtiger Schub sein für junge Menschen, die vielleicht überlegen, Archäologie zu studieren. Gibt es da eigentlich genug Nachwuchs?
Wir sind gut mit dem Nachwuchs aufgestellt. Wir sind auch jetzt im Gegensatz zu meiner Studienzeit in der glücklichen Lage, dass ich den Studierenden sagen kann, ihr habt mit 98%iger Wahrscheinlichkeit eine Berufschance. Wir haben einen privaten Arbeitsmarkt inzwischen in der Archäologie und wir bringen eigentlich hier die Statistik der letzten Jahre in Marburg 100% sogar unserer Studierenden unter. Das ist sicherlich nicht überall in allen Studienfächern zu sagen. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass wir hier in Marburg besonders berufsnah ausbilden. Und den Bereich dieser Mittelalter- und Neuzeitarchäologie, den betreffen wir ja hier mit unserer Sonnenuhr, wird in Hessen eigentlich nur noch hier in Marburg ausgebildet oder überhaupt nur, sodass wir da eigentlich gut aufgestellt sind.
Na, nicht nur berufsnah, sondern auch ziemlich praxisnah, wie man jetzt gesehen hat, an dieser Sonnenuhr im Hosentaschenformat, dieser außergewöhnlichen, Fundes, der also da mitten in Marburg gefunden worden ist, von einer Studierenden unter der Leitung des Grabungsleiters und Archäologen Felix Teichner. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank, Herr Walter.
So, und wir haben ja gerade die Festspiele in Bayreuth eröffnet. Das eine Festival beginnt also, das andere aber endet. Und damit gehen wir von Bayreuth, wo wir zu Beginn der Stunde waren, nach Avignon. Das Festival dort geht nach 3 Wochen zu Ende im Süden Frankreichs. Heute gab es nochmal einen letzten neuen Programmpunkt bei Heart im Papstpalast, da wo viele Premieren, viele Veranstaltungen stattfinden. Der wichtigste Ort für dieses Festival. Und Eberhard Spreng hat für uns dieses Festival in der letzten Zeit, in den letzten Tagen und Wochen beobachtet. Was war das eigentlich für ein Abend?
Na, das war ein sehr, sehr schöner, kleiner, humorvoller Abend zum Abschluss des Festivals, mit dem der Festivaldirektor eben halt auch nochmal als Regisseur präsent sein wollte. Das ist ein auswendig Lernspiel vor Publikum, das ist sehr unterhaltend, und aber keine neue Produktion, sondern kam schon mal vor Jahren raus, war auch in Deutschland schon mal, beziehungsweise in Salzburg, auf Tournee, und damit verabschiedet er sich sozusagen mit einer sehr humanistischen, sehr schönen, kleinen, ruhigen Note vom Publikum.
Wie würden Sie die Stimmung an diesem letzten Abend beschreiben?
Na, die Stimmung beim letzten Abend war wunderbar. Vor allem war das hier im Papstpalast auch ein Abend, der so ein bisschen diesen Zusammenhalt des Publikums wiederhergestellt hat, der vielleicht während des Festivals ein bisschen zerbrochen ist. Wir hatten ja auch ein bisschen Schwierigkeiten mit einer Produktion von Rebecca Chaillon, Carte Noire et Nomédésir, wo es Zuschauerproteste gab. Das ist eine Regisseurin karibischer Abstimmung, die da ein sehr provozierendes Stück gemacht hat, indem sie diesen Rassismus auch in der französischen Gesellschaft dann nochmal spiegelt und auf eine sehr freche und aggressive Art und Weise das Publikum auch angeht. Und da haben einige Leute dann doch protestiert, und es hat sogar auch Übergriffe gegeben, verbale und physische Übergriffe auf die Performerinnen, alles schwarze Frauen, die eben halt diese doppelte Unterdrückung der französischen Gesellschaft einerseits als Frau, andererseits als Schwarze anprangern in dieser sehr, sehr starken Produktion, die das Ende des Festivals geprägt hat.
Dazu haben wir auch mal Thiago Rodriguez gehört, den Leiter des Festivals in Avignon, und er hat das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Zwischenfälle, diesen Streit um diese Performance der schwarzen Künstlerin Rebecca Chaillon noch mal so beschrieben.
Il y a eu des moments de aggression verbale et physique dans la salle, mais aussi dans les rues.
Dass es da also während dieser Aufführungsserie zu verbalen und physischen Angriffen gekommen ist im Saal und auf den Straßen in Avignon, dass das Festival sofort die Sicherheit im Saal verändert hat, um das zu verhindern in der Zukunft. Und dass es ihm wichtig ist, sagt er hier, die volle Solidarität mit der Theatertruppe zu betonen. Von Rebecca Chaillon, wir sind stolz, sagt er hier, dass sie mit dieser Produktion im Festivalprogramm dabei war. Sie entspricht absolut dem Geist und den Werten des Festivals. Wie stark hat dann letztlich Eberhard Sprengen diese Debatte und diese Vorfälle hier, diese offenbar rassistisch motivierten Vorfälle, dieses Festival letztlich geprägt? Das waren ja 3 Wochen.
Ja, das ist im Grunde genommen nur ein Konflikt im Abschluss. Das ist ein Festivalprogramm, das sich eigentlich in dem Dreieck zwischen Sexismus, Rassismus und Klassismus bewegt hat, also mit diesen verschiedenen Formen der Diskriminierung sich auseinandergesetzt hat, natürlich auch mit den verschiedenen Mischformen, die sich eben halt auch dadurch ergeben, dass man zum Beispiel auch die Geschichte einer indigenen Sklavin in vor 200 Jahren betrachtet hat, also sozusagen auch die Unterdrückung einerseits indigener Menschen in Kanada mit berücksichtigt hat. Dann gab es natürlich auch ein wunderschönes Gastspiel bei Hoffman und Buckley at Cambridge, da wo nochmal reenacted wurde, was in der Diskussion um den schwarzen US-Amerikaner in der amerikanischen Gesellschaft, was da passiert. Das waren Positionen, die dieses Festival sehr, sehr stark geprägt haben. Da ist also ein sehr starker politischer Aspekt. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, dass diese künstlerischen Umsetzungen dieser verschiedenen Performances und Theateraufführungen nicht unbedingt immer sehr gut gelungen ist. Das gilt nicht für den Tanz, aber beim Theater, bei den 30 Aufführungen, die ich hier gesehen habe, kann man da von gewissen, ja, sagen wir, künstlerischen Mängeln auch sprechen.
Wie hat denn der schon kurz gehörte neue Leiter des Festivals in Avignon, Thiago Rodriguez, dieses Festival geprägt? Was war das für ein Start? Als neuer Leiter will man ja natürlich immer schauen, dass man da nochmal neue Akzente setzt.
Ja, das hat er auch eindeutig getan, denn er hat tatsächlich, er hat es mir heute im Interview erzählt, 3/4 der Künstlerinnen und Künstler hier beim Festival in Avignon waren noch nie beim Festival. Es ist ja so, dass alle Festivals letztendlich auch die Biografien, die Künstlerbiografien verfolgen und über die Jahre immer wieder auch darstellen. Und hier gibt es also eine ganz neue Gruppe von Regisseurinnen und Regisseuren, neben den Bekannten, die sowieso immer im Moment im Umlauf sind, also wie Milo Rau oder Gosselin oder Susanne Kennedy, die auch bei anderen Festivals schon zu sehen waren, über die wir ja auch schon sprechen konnten. Die gibt es natürlich auch in diesem Festivalprogramm. Aber es gibt im Wesentlichen halt wirklich neue Namen, neue Gesichter und neue künstlerische Handschriften. Und die müssen sich vielleicht möglicherweise auch erstmal finden. Die müssen vielleicht auch die künstlerischen Qualitäten erst einmal wirklich entwickeln, damit wir in den nächsten Jahren dann eine völlig neue Künstlerlandschaft, Künstlerinnenlandschaft haben, unter der Direktion von Thiago Rodriguez.
Wir dürfen gespannt sein, dann schon auf das nächste Festival in Avignon. Das diesjährige ist heute Abend zu Ende gegangen, live dort vor dem Papstpalast für uns. Eberhard Sprengen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und jetzt Frederik Wirwig.
Im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig läuft dieses Jahr ein Film des deutschen Regisseurs Tim Kröger. Laut Festivalsprecher ist Die Theorie von allem einer der 23 Beiträge, die um den Goldenen Löwen konkurrieren. Es ist erst Krögers 2. Spielfilm. Im Wettbewerb laufen außerdem die neuen Filme von Sofia Coppola, David Fincher, Luc Besson und Bradley Cooper. Die Filmfestspiele von Venedig finden vom 30. August bis 9. September statt. Christian Stückel bleibt bis zur Spielzeit 2029/30 Intendant des Münchner Volkstheaters. Das Theater teilte mit, der Aufsichtsrat habe seinen Vertrag entsprechend verlängert. Stückel habe in den vergangenen Jahrzehnten das Haus sehr erfolgreich betrieben, hieß es. So sei es ihm gelungen, vor allem ein jüngeres Publikum zu gewinnen. Ebenfalls ein Erfolg seines Wirkens sei der Neubau des Volkstheaters, der unter schwierigen Bedingungen im Kosten- und Zeitplan 2021 fertiggestellt worden sei. Der 61-jährige Stückel ist seit 2002 Intendant des Münchner Volkstheaters. Die russische Justiz hat den aus den Niederlanden operierenden russischen Oppositionssender Dorscht für unerwünscht erklärt. Der Sender habe sich der systematischen Verletzung des Medienrechts schuldig gemacht und ausländische Agenten eingestellt, argumentierte die russische Staatsanwaltschaft. Dieser Schritt ermöglicht nun ein juristisches Vorgehen gegen Journalisten und Abonnenten. In Russland kann die Beteiligung an unerwünschten Medien mit Haftstrafen geahndet werden. Dorscht beendete umgehend Abonnements- und Spendenmöglichkeiten aus Russland. Der Sender warnte, dass die Weiterleitung des Materials durch Menschen, die in Russland leben, nun gefährlich sei. Dorscht wurde 2010 in Russland gegründet und war zeitweise der wichtigste Oppositionssender.
Frederik Wirwig mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank.
Fazit.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Ja, und da stellen wir Menschen aus dem Kulturbetrieb vor, die hinter den Kulissen arbeiten, im Maschinenraum, und diesen Betrieb überhaupt erst am Leben halten. Literaturagentinnen, Casterinnen und heute eine Herkunftsforscherin, eine Provenienzforscherin. Sie will wissen, ob Kunstwerke rechtmäßig in einer Sammlung sind. Eline van Dijk tut dies am LWL, am Museum für Kunst und Kultur in Münster. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was machen Sie eigentlich als Provenienzforscherin in Münster an diesem Museum für Kunst und Kultur? Was sind genau Ihre Aufgaben?
Also meine Hauptaufgabe ist es, zu schauen, ob Werke, die wir heute in der Sammlung haben, zwischen 1933 und 1945 unrechtmäßig verfolgten Menschen abgeknüpft worden sind. Also die tägliche Aufgabe ist dann ein bisschen vielfältiger. Das fächert sich dann so dahinter auf. Aber das ist meine Aufgabe, danach zu suchen. Also ich mache Provenienzforschung mit dem Fokus auf die NS-Zeit.
Wie viele Werke sind es, die Sie da untersuchen im Moment?
Aktuell sind es 80 Gemälde, die ich in einem Jahr jetzt untersuche. Das gehört aber zu einem größeren Projekt, das in insgesamt 3 Jahren so 250 Objekte untersucht.
Und wie genau gehen Sie davor?
Also ich teile das meistens in so 4 Schritte, sind es, glaube ich, ein. Also einmal schaut man sich das Objekt selber ganz genau an. Einmal von der Vorderseite und von der Rückseite. Das nennen wir dann so die physische Untersuchung. Ich gucke, sind an dem Objekt selber irgendwie Spuren von der Vergangenheit vorhanden? Gibt es Aufkleber, Nummern, vielleicht sogar Namen von VoreigentümerInnen? Also sowas. Dann gibt es den Schritt, dass ich in das Inventarbuch des Museums schaue. Also das Museum gibt es seit 1908 und wir führen seitdem ein Inventarbuch handschriftlich. Und da gibt es so verschiedene Spalten. Da werden die Objekte aufgeführt, die werden nummeriert, also die kriegen eine Eingangsnummer. Und dann gibt es auch eine Spalte zur Herkunft. Und da steht drin, wenn es gut läuft, von wem wir das Objekt erworben haben. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Quelle für mich. Dann schaue ich in eine Objektakte, also jedes Objekt, das wir haben, hat eine komplette Mappe und da könnte zum Beispiel Korrespondenz drin sein mit der Person, von der wir das Objekt erworben haben. Auch da könnte ja zum Beispiel schon über die Provenienz, über die Herkunft geschrieben worden sein. In dieser Objektakte sind auch Restaurierungsberichte, also was zum Beispiel am Objekt gemacht worden. Hat es überhaupt noch den originalen Rahmen von früher? Kann ich die originale Leinwand noch sehen oder ist es vielleicht umgespannt worden? Solche Sachen sind ja auch wichtig für mich. Und da sind auch erste Literaturhinweise auf das Objekt zu finden. Und das führt eigentlich auch zu Schritt 4. Da geht man quasi, sagen wir mal, raus aus dem Museum, raus aus dem Objekt. Man schaut, was gibt es in der Fachliteratur für Hinweise zu dem Objekt? Was gibt es in externen Archiven, vielleicht über VoreigentümerInnen? Ich zapfe das Netzwerk an, wo also andere ProvenienzforscherInnen mich kontaktiere, von denen ich weiß, die haben sich schon mal mit dem Maler, mit der Voreigentümerin beschäftigt oder kennen sich aus in der und der Region zur Provenienzforschung. Genau, ich gehe in externe Archive, sowas. Genau, also alles Denkbare irgendwie drumherum. Das sind so die Basic-Schritte, würde ich mal sagen.
Und an welcher Stelle werden Sie dann stutzig, ob denn das Objekt, das Kunstwerk nun tatsächlich rechtmäßig erworben wurde, rechtmäßig in Münster ist?
Also das nennt man quasi so Verdachtsmomente. Wo sind die? Die sind zum Beispiel da, wenn wir das Objekt, also das Museum direkt das Objekt von einer Person erworben hat, die nachweislich in den Handel mit NS-Verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut involviert war. Dann ist es quasi, da klingelt's. Da muss man dann schon mal, wird man hellhörig. Oder aber wenn eine Voreigentümerin, ein Voreigentümer in der Provenienzkette zum Beispiel einen jüdisch klingenden Namen hat. Also auch dann wird man hellhörig und da weiß man, da muss man dann ansetzen.
Wie ist denn überhaupt die Quellenlage, die Informationslage? Sind all diese, Sie haben von 80 gesprochen, ne? Von 80 Kunstwerken, die Sie gerade untersuchen. Ja. Wie ist denn da die Quellen- und Informationslage? Ist das alles gut dokumentiert? Sind das zuverlässige Informationen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist eigentlich ein guter Hinweis. Es gibt total zuverlässige Quellen und dann gibt es total unzuverlässige Quellen. Das eruiert man so ein bisschen über Erfahrung. Die Quellenlage ist an sich ganz gut. Es liegt aber auch daran, dass Gemälde ja meistens, wenn es gut läuft, Unikate sind. Ich untersuche gerade vor allen Dingen mittelalterliche Objekte. Da ist auch viel, also Tafelgemälde, da ist viel darüber publiziert worden, auch bei uns im Haus selber. Da ist auch schon viel Forschung passiert. Zwar mehr im Hinblick auf, wo waren die Tafeln früher? Die sind auseinandergesägt worden und wo gehen heute die Einzelteile hin? Also da hat ein früherer Mitarbeiter des Hauses, Paul Pieper, eben viel dran geforscht. Zwar noch nicht mit diesem Hinblick auf, ist es mal entzogen worden oder nicht, sondern eben anderer Fokus. Aber da habe ich viel Vorarbeit. Aber ansonsten ist es total, also kann man das nicht einheitlich sagen. Bei berühmten KünstlerInnen ist die Quellenlage viel, viel besser, weil da mehr drüber geschrieben worden ist. Bei Objekten, die mehr wert sind, in Anführungszeichen, ist die Quellenlage auch meistens besser. Und wenn ich vorhin gesagt habe, auf Gemälden können auf der Rückseite super viele Spuren drauf sein, heißt das aber leider auch, dass da manchmal gar nichts hinten drauf ist. Also auch da ist es extrem unterschiedlich, wie die Quellenlage so ist.
Haben Sie noch ein Kunstwerk für uns, an dessen Beispiel man ja genau Ihre Arbeit gut erzählen kann?
Also ich hatte überlegt, was ich da vorstellen könnte. Es gibt ein Gemälde von Max Liebermann. Das ist die Getreideernte. Das ist ein ganz, ganz kleines Gemälde von 1874. Und das Gemälde ist erst 1998 zu uns ins Museum gekommen durch eine Schenkung von einem Privatsammler. Und an dem Gemälde kann man zumindest ganz gut zeigen, wo die Forschung, also wie schnell man eigentlich in Sackgassen kommt und wie man trotz jahrelanger Forschung an diesem Objekt, klar nicht alleine an diesem Objekt, sondern an mehreren parallel, aber wie ich eigentlich da seit knapp 4 Jahren feststecke. Ich habe ja gerade beschrieben, also 98 haben wir es bekommen. Ich weiß dann schon nicht mehr, woher der Voreigentümer, der uns das Gemälde geschenkt hat, woher er es hat. Ich weiß dann aber aus dem Werkverzeichnis Max Liebermanns, das Matthias Eberle geschrieben hat, da finde ich so ein paar Informationen über das Objekt und den Stationen kann ich dann nachgehen. Also ich habe da eine Quelle, wo Informationen zur Provenienz drinstehen und dann muss ich eben, wie Sie es vorhin angesprochen haben, überprüfen, wie belastbar sind diese Informationen, stimmt es, ist das, was drinsteht, auch exakt unser Objekt? Und den Sachen bin ich nachgegangen, bin also in die Literaturrecherche gegangen, in die Archivrecherche und konnte dann bestätigen, was Eberle schon wusste, dass unser Gemälde 1918 bis 1920 in dem sehr bekannten Kunstsalon von Paul Cassirer in Berlin war. Das war einer der Händler von Max Liebermann. Und Paul Cassirer, das konnte man im Archiv von Cassirer, das es immer noch gibt, nachvollziehen, hat das Gemälde an einen Paul Stern wohnhaft in Berlin verkauft, 1920. Und Paul Stern ist eben just so ein Name, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, da horcht man quasi auf. Und dann ist die Geschichte auch relativ schnell zu Ende. Also das Nächste, was ich sicher weiß, ist, dass es 1979, also 59 Jahre später, auf der Auktion bei Sotheby's in London versteigert wird. Ich habe also eine Riesenlücke, erstmal eine Informationslücke zwischen 1920 und 1979 für das Werk. Ich versuche jetzt also herauszufinden, A, wer ist Paul Stern? B, wie lange hatte er das Objekt? Weil für mich wichtig ist, wenn er es über 1933 hinaus hatte, dann ist das Objekt also sehr, sehr verdächtig darauf, dass es NS-Raubkunst ist. Ich finde ganz, ganz viele Paul Sterns, das ist ein Problem. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen mit diesem Namen in den 1920er Jahren. Also ich kann tatsächlich bis heute nicht ganz sicher sagen, welchem Paul Stern hat das Gemälde überhaupt gehört, weil es einfach so viele gibt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich über Paul Stern nicht weiterkomme, also da nicht weiß, wer ist es überhaupt und wie lange hatte er das Gemälde, bin ich einfach, sagen wir mal, in der Zeit zurückgegangen und dachte, ich nehme mir die Auktion 79 vor oder schaue, gibt es andere Stationen vor 79? Also dieses Gemälde muss ja irgendwo gewesen sein. Aber auch da kann ich bislang immer noch nicht weiterkommen. Also ich weiß nicht, wer das Gemälde 1979 zu Sotheby's in die Auktion gegeben hat. Weil wenn ich das wüsste, könnte ich vielleicht nachvollziehen, wie ist es zu der Person wiederum gekommen und so weiter und so fort. Also ich habe nach 4 Jahren Forschung immer noch eine sehr, sehr große Lücke und kann einfach nicht feststellen, wo das Gemälde war.
Also eine sehr langwierige Arbeit, die nicht immer,
sehr langwierig,
nicht immer unbedingt dann zu einem Ergebnis führt. Muss man auch damit leben. Kennen Sie diese Fälle, dass Sie einfach jahrelang forschen, einfach nicht weiterkommen und den Fall auch erstmal ruhen lassen müssen?
Auf jeden Fall. Also man muss irgendwie Abstand zu dem Fall gewinnen. Man darf allerdings nicht müde werden, darüber zu erzählen, weil dann kriegt man neue Ideen von Kollegen, aber auch von Laien. Also und eben über den Fall zu erzählen, damit sich Leute vielleicht melden, die irgendwie eine Idee haben, wo das Gemälde sein könnte. Aber diese Fälle gibt's und die Provenienzforschung ja, die muss mit dieser Frustration in Anführungszeichen leben. Aber ich gebe das nicht auf. Also es tauchen auch ständig neue Quellen auf. Es werden neue Bestände digitalisiert, was super wichtig ist für unsere Forschung. Es tauchen ja Archivalien auf. Man braucht viel, viel Geduld.
Und gleichzeitig ist es sehr ambivalent natürlich für so ein Museum, ne? Also es kann ja am Ende dann dabei rauskommen, dass es einen Teil seiner Sammlung verliert.
Das ist richtig, ja.
Das heißt, Sie sind nicht immer die beliebteste Person im Museum?
Also bislang ist das alles völlig in Ordnung verlaufen. Ja, doch. Und eigentlich beliebt zumindest bei den BesucherInnen, die sich total interessieren für die Geschichten. Ja, und ich glaube, ich habe mich noch nicht unbeliebt gemacht bei der Leitung.
Aline van Dijk vom LWL, Museum für Kunst und Kultur in Münster, die dort Provenienzforschung betreibt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke fürs Interesse.
Und morgen befragen wir eine Übersetzerin. So, und wenn der Satz stimmt, dass Rock'n'Roll kein Alter kennt, dann gilt der Satz besonders für diesen Mann hier, der am Mittwoch 80 wird und natürlich weitermacht.
Some people should retire when they're 30, and some people not, you know.
Manche Leute sollten mit 30 in Rente gehen, andere machen weiter und sind kreativ bis ins hohe Alter. Das macht zwar mehr Arbeit, aber ich hoffe, dass ich es schaffe.
Mick Jagger wird 80 Jahre alt. Robert Rottifer ist Musikkritiker in London. Wie hält dieser Mann sich eigentlich so frisch?
Also ich weiß nicht, ob ihm der Rock'n'Roll hilft, aber sein Vater war ein Turnlehrer, ne? Also I was schooled with a strap across my back, wie es so schön im Jumping Jack Flash heißt. Also sehr streng ist er irgendwie aufgewachsen und er hat ja eigentlich immer fit sein müssen. Und die Überschreitungen, die er sich irgendwie geleistet hat, die waren ja immer irgendwie ein bisschen die Überschreitungen eines Mannes, der jetzt die Party nicht auf Kosten seines Körpers überhand nehmen lässt. Also diese Rolle, die hat er ja immer eher dem Keith Richards überlassen. Und man muss ja schon sagen, also dass gerade diese Fitness auch ein großer Grund für die Langlebigkeit der Stones überhaupt ist. Sie ist vielleicht nicht so cool wie die Pose von Keith Richards, aber sie ist der Grund, dass es die Stones noch gibt, würde ich sagen. Wenn Mick Jagger nicht so fit wäre und immer noch kein Bäuchlein hätte, auch in diesem Alter, dann würde es die Stones, so wie wir sie vor Augen haben, wohl nicht mehr geben.
Gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, dass er vermutlich auch ein bisschen Glück hat mit seinem Körper. Nicht jedem ist es gegeben, da kann man noch so viel tun, tatsächlich auch mit 80 noch auf der Bühne herumzuhüpfen. Aber welche Rolle spielt denn letztlich die Kunst, die Musik, der Rock'n'Roll? Ist es die Musik? Ist es der Auftritt auf der Bühne? Sind das Zehntausende von Menschen, die einem dazu jubeln?
Also ich glaube ganz sicher, dass da auch eine Sucht da nach dieser Anerkennung besteht. Aber ich denke auch, dass wir jetzt irgendwie auch ein bisschen mit diesem Phänomen Rockkultur es hier zu tun haben, wo eigentlich klar geworden ist, dass diese Rockkultur, so wie wir sie kennen, jetzt nie wieder Figuren von jener Bedeutung wie dieser ersten Generation hervorbringen wird, weil sie schon eindeutig eine alte Kultur geworden ist. Also jetzt in Zeiten der digitalen Archivierung wird sie nie weggehen, wird immer wieder weiter wiederverwertet werden. Aber es ist schon klar, glaube ich, dass nie wieder die Rockkultur jetzt, also genau spezifisch, in der Art revolutioniert werden wird oder neu erfunden wird.
Was ist das für eine Kultur? Wie kann man die eigentlich definieren?
Wie kann man sie definieren? Schlagzeug, Gitarre und Bass, oder?
Ganz einfach.
Ja, nein, also tatsächlich, also es geht hier wirklich um die Grundsteine und das ist ja die Geschichte. Also wenn man jemand wie Mick Jagger tanzen sieht, dann sieht man wirklich jemand, der eine bestimmte Art, sich auf der Bühne zu bewegen, erfunden hat. Also gut, er hat sie sich vielleicht von James Brown abgesehen, aber er war immer androgyner, auch weiblicher in seiner Sexualität, in seiner Art, sich zu bewegen als James Brown, auch als Sexsymbol auf der Bühne ist Mick Jagger ein selbstgeformter Archetyp. Ne? Also auch zum Beispiel, dass ein Mann auf die Bühne geht und mit seinem Mund und seiner Zunge zeigt, dass er auch imstande ist oder zumindest darstellt, dass er auch imstande ist, Frauen zu befriedigen, hat ja eine ganz andere Magie, als es davor auf der Bühne gegeben hat. Auch wenn es, ja, ich würde sagen, er hat das Modell Elvis Presley zur Spitze getrieben in den 60er Jahren.
Ich weiß nicht, wenn ich das Wort Magie höre in diesem Zusammenhang mit Sexualität von großen älteren Rockstars, dann stellen sich dann doch wiederum ein paar Fragen, die man natürlich auch an diesen Musikbetrieb stellen muss, ganz unbedingt. Da muss man gar nicht mal unbedingt nur Rammstein erwähnen. Da kann man auch, ich sag mal, die Geschichte des Musikbusiness und gerade von Männern auf der Bühne und bei großen Bands durchaus noch einmal hinterfragen, was es da auch natürlich auch an Übergriffigkeiten, an Missbrauch, an frauenfeindlichen Kontext angeht. Ja, also welche Rolle spielte das eigentlich für die Stones?
Ich würde sagen, also genau, also Mick Jagger ist irgendwie der wandelnde, lebende Widerspruch, ne? Weil einerseits ist er ein Rockstar, der jetzt nicht nur eine Allmachtsfantasie für seine männlichen Zuseher repräsentiert, sondern eben auch tatsächlich eine erotische Figur für sein weibliches Publikum immer dargestellt hat. Traue ich mich jetzt als Mann zu behaupten, dass das tatsächlich der Fall ist und war. Aber gleichzeitig war er nie hinten dran, wenn es darum gegeben hat, akut schrecklich frauenfeindliche Texte zu schreiben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Under My Thumb hernehmen aus den 60er Jahren. Das liest sich aus heutiger Sicht wie die reinste Incel-Fantasie oder Brown Sugar zum Beispiel, wo es ja immerhin um Marsha Hunt geht, mit der 1970 sein erstes Kind hatte und die jetzt in diesem Song auf schon sehr problematische, so mit so ironisiertem Rassismus spielende Art zum Objekt degradiert wird. Aber eben das Interessante an Mick Jagger ist, dass er selbst auch ein Sexobjekt ist. Er selbst sich zum Sexobjekt gemacht hat und eben Mick Jagger ist der, der zum Beispiel, wo Cecil Beaton zum Beispiel seinen nackten Hintern fotografiert hat und Mick Jagger hat das auch mit sich machen lassen. Also insofern ist er tatsächlich irgendwie eine ganz andere Figur als jetzt zum Beispiel, Sie haben jetzt Rammstein erwähnt, sollte man vielleicht gar nicht im selben Satz erwähnen. Also er hat eine andere Sexualität, aber da ist durchaus sehr viel Machotum und Frauenfeindlichkeit drin, verbunden aber mit einer gewissen Geschmeidigkeit und doch auch einem eigenen Eros.
Wenn Sie Under My Thumb erwähnen, da geht es ja durchaus darum, wie sozusagen, so verstehe ich jedenfalls die Lyrics dieses Songs, wie jemand mit einem Daumen eine Frau auch tatsächlich ihr Schmerzen zufügt, oder?
Naja gut, es ist eine Redewendung. Ne? Ah. Also Under My Thumb ist wenn man jemand unter sozusagen, ich als Österreicher würde sagen unter der Fuchtel, wie sagt man das auf Deutsch?
Ja, das kann man glaube ich in Deutschland auch so sagen. Ja.
Mhm.
Ist das
also
ein Song,
sicher kein freundlicher Song.
Ja, ist es ein Song, den die Stones heute eigentlich noch einfach so singen wie früher auch?
Als ich die Stones zum letzten Mal gesehen habe, ich glaube schon, dass sie es gespielt haben. Ja, also es geht sich einiges bei den Stones aus, was sich bei anderen nicht mehr ausgeht. Das ist glaube ich durchaus, kann man durchaus sagen.
Ich schaue gerade schon nochmal nach, hier steht She's the sweetest pet in the world. Also ja. Mit Pet ja, kann ja auch so Kuscheltier oder was auch oder Haustier, was auch immer damit gemeint sein könnte. Also das ist
nein,
schon
das ist
eine Frau, eine Frau als Objekt. Eine Frau als Objekt.
Ja, absolut. Mhm. Absolut. Ja, genau. Und wie sie nur spricht, wenn sie angesprochen wird, das liegt alles an mir. Also es ist eine tatsächlich ja wirklich eine Männlichkeitsfantasie, die er da bedient in dem Song. Und da gibt es einige dieser Songs, wo man sich fragt, was hat der Typ eigentlich für ein Problem mit Frauen? Aber irgendwie ist es ihm trotzdem gelungen.
Ja. Und das ist die große Frage.
8 Kinder zu zeugen.
Ja, das ist die große Frage. Jetzt mal jenseits, ich sag mal, der körperlichen Konstitution und der Performance von Mick Jagger auf der Bühne. Die Stones als solche mit ihrer Musik füllen ja immer noch Stadien nach Jahrzehnten. Was genau macht diese Musik noch so aktuell?
Ja, eben nichts. Ne? Also sie ist eben so unaktuell wie, sagen wir, wenn man immer stillsteht, dann holen einen die Zyklen immer wieder ein. Ja? Also es ist irgendwie recht interessant, die Geschichte der Stones zurückzuverfolgen, denn sie haben ja wirklich als eine Blues-Imitatoren-Band begonnen, damals unter der Ägide noch von Brian Jones und sie wurden dann eben zu dieser archetypischen Rockband und dann gab es dieses Psychedelic-Album Their Majesty's Satanic Request 1967, als sie das letzte Mal versucht haben, auch noch so richtig mit dem Zeitgeist sowas Experimentelles zu machen und so und das ging dann nach damaliger Bewertung zumindest, heutzutage findet man dieses Album ja wieder gut, aber nach damaliger Bewertung eher schief und seitdem sind sie so musikalisch so eher die Fundi-Band. Ne? Also sie bleiben immer auf diesem Riff-Rock-Ding stehen, haben zwischendurch Ende der 70er Jahre so ein bisschen Disco gemacht mit Miss You und Emotional Rescue, aber ansonsten sind sie diese Rockband, die sie immer sind und irgendwie bestätigen sie also diese Regel, dass wenn man gar nicht versucht mitzuhalten, dann geht sich das auch aus.
Damit betont man seine Zeitlosigkeit vielleicht auch, ne?
Genau, genau. Das ist ihr Stil und Schluss.
Robert Rotifer, ja. Musikjournalist in London.
Ja, und alles Gute an Mick Jagger auch.
Ja, ja, wir gratulieren. Wir wissen nicht, ob er das jetzt hört, aber ansonsten, wir gratulieren ihm einfach zum 80. Geburtstag. Genau. Ich danke Ihnen sehr.
Ebenfalls.
Mick Jagger, der also 80 wird, der Geburtstag von ihm ist auch Thema in den Feuilletons vom Mittwoch, aber erstmal nach Deutschland. Gregor Sander.
Die Berlinale muss sparen. Diese Schlagzeile ging vor 2 Wochen durch die Feuilletons. Statt knapp 300 Filmen wie 2023 sollen im nächsten Winter nur noch 200 beim größten deutschen Filmfestival gezeigt werden. Ins Detail geht nun der Berliner Tagesspiegel, der sich Berlinale-Geschäftsführerin Maja Drissenbeek zum Interview eingeladen hat. Sie erklärt, wie das Sparen praktisch aussehen wird. Unser Ziel ist es, die Anzahl der Vorstellungen ungefähr beizubehalten, mit einer geringeren Anzahl von Filmen, die wir zum Teil etwas häufiger zeigen. Das heißt, die Berlinale will genauso viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen wie bisher. Bis zu 5-mal darf ein noch nicht erschienener Film auf einem A-Festival laufen. Dieses Potenzial soll ausgereizt werden. Rissenbeek erklärt auch, dass die vielen eingeladenen Filmschaffenden bisher ein großer finanzieller Posten waren. Wenn wir einen Film einladen, übernehmen wir die Unterbringungskosten für 3 Nächte für 3 Personen, in der Regel für die RegisseurIn und 2 SchauspielerInnen. Zu Buche schlagen außerdem Gästebetreuung und Fahrservice. Und an dieser Stelle wird die Berlinale nun also konkret sparen. Aber die Geschäftsführerin hat auch noch eine gute Nachricht für alle Angestellten des Filmfestivals. Wir werden niemanden entlassen. Weniger Filme, das bedeutet vor allem, dass in diesen Abteilungen weniger Überstunden anfallen. So generös war Elon Musk nicht, als er den Kurznachrichtendienst Twitter übernahm. Nachdem er reichlich Leute entließ und die Tür für allerlei Radikale wieder weit öffnete, hat er sich nun einen neuen Namen ausgedacht, denn Twitter heißt jetzt X. Was Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu folgendem führt: Tweets, also Nachrichten auf Twitter, gibt es nicht mehr, weil es Twitter nicht mehr gibt. Twitter heißt jetzt X, so wie Reider inzwischen Twix heißt. Die Umbenennung dieses Schokoriegels Anfang der 90er Jahre muss die westdeutschen Feuilletonisten wirklich ins Herz getroffen haben, denn auch Gerhard Matzig schreibt in der Süddeutschen Zeitung zum Thema Twitter: Twitter heißt jetzt X, Reider heißt immer noch Twix und ein Satz mit X geht grundsätzlich so, war wohl nix. Doch Matzig macht sich auch jenseits von umbenannten Schokoriegeln und Wortspielen aus dem Feuerzangenbowlen-Zeitalter Sorgen um den täglichen Gebrauch des nun umbenannten sozialen Mediums. Twittert man eigentlich in Zukunft oder X't man? Diese Frage ist sicher noch nicht endgültig geklärt. Einig sind sich die Feuilletons allerdings in der Verehrung von Mick Jagger oder wie ihn Edo Rehns in der FAZ nennt, der Sänger schlechthin. Der Frontmann der Rolling Stones wird an diesem Mittwoch 80 Jahre alt und Uerli Bernays fragt und antwortet in der Neuen Zürcher Zeitung: Was hat diesen Mann zum Halbgott gemacht? Die Stimme war es nicht. Der NZZ-Autor behauptet dann auch wagemutig, dass es nicht am Tanzen oder den Texten gelegen hätte, dass die Welt Jagger auch im Greisenalter noch begeistert zujubelt. Für ihn ist es die Mischung, die es macht. Es liegt ebenso an einem dicken Bündel Fähigkeiten wie an seiner schillernden Persönlichkeit, die Generationen von Fans fasziniert hat. Kann man jemals genug bekommen von seiner berauschenden Vitalität? Hat man sich jemals satt gesehen an dieser Lichtgestalt des Rock'n'Roll, die Konzert- und Medienbühnen allenthalben mit Charme und Nonchalance beherrscht? Die Taz verkündet zum Geburtstag, dass es im niedersächsischen Lüchow ein Rolling Stones Museum gibt und dessen Leiter verkündet wiederum in der Taz zum Jagger-Jubiläum: Da machen wir hier das Fass auf und rocken dann richtig los, so Museumschef Ulrich Schröder. Es würden viele Fans aus ganz Deutschland erwartet. Auch am 80. Geburtstag von Keith Richards, am 18. Dezember, werde es eine Party in dem bundesweit einzigen Museum für Stones-Fans geben. Aber wenn das nicht nach Satisfaction klingt.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 26. Juli. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.